Die einst sehr erfolgreiche Musikerin, Sängerin Britney Spears hat nach einem Auftritt noch Hunger. Sie ruft in einer Pizzeria an und bestellt eine Pizza. Der Verkäufer fragt, soll ich sie in 4 oder 8 Stücke schneiden? Und sie meint, lieber 4, 8 schaffe ich gar nicht. Zahlen, die begleiten uns praktisch das ganze Leben hinweg, sind allgegenwärtig, bestimmen eigentlich alles Mögliche. Ohne sie, Gesellschaftssysteme würden sofort zusammenbrechen, egal worum es geht, ob es Fahrpläne sind, Arbeitszeiten oder ob es um das Geld geht, egal was es ist, Zahlen sind allgegenwärtig. Die einen sagen, Zahlen sind eine reine menschliche Erfindung, andere sagen, Zahlen sind praktisch ja ein Teil der Schöpfung Gottes. Das ist natürlich nun die Frage, wer hat recht? Natürlich sind Zahlen ein Gedankenkonstrukt von uns Menschen, aber sie können immer nur das wiedergeben, was da ist. Ja? Also das muss man immer wieder so ein Stückchen unterscheiden. Und da ist es egal, ob das erdachte Dinge sind oder ob das ganz real existente Sachen sind. Aber wenn wir das so sehr auf uns Menschen beziehen, dann werden wir vielleicht so dieser Realität nicht so ganz gerecht. Ja? Normalerweise können ja Tiere weder Zahlen schreiben noch damit umgehen und trotzdem merkt ein Muttertier sofort, wenn eines der Jungen fehlt. Verstehen tun wir das wahrscheinlich nicht so recht. Also wir haben das, was Zahlen eigentlich ausmachen, nicht so richtig erfunden. Jedenfalls sind wir auch dazu in der Lage, wenn wir zum Beispiel jetzt einen Horizont sehen mit einer Baumreihe, 5 Bäume, dann müssen wir die nicht extra erst abzählen, sondern wir können das erfassen. Ja? Also jedes Bild mit 5 Objekten können wir sofort erfassen und wissen Bescheid, 5. Und unsere menschliche Leistung ist es eigentlich, diesem erfassten Bild nun ein Zahlwort oder ein Zahlensymbol beizufügen. Die Grundrechenarten Addition und Subtraktion, die beschreiben ja unser Nehmen und Geben, eben Plus und Minus. Und damit könnte ein zufriedener, glücklicher Mensch eigentlich auskommen. Das reicht völlig aus. Er braucht weder irgendwelche Integralrechnungen oder Algebra oder irgendwas. Für das ganz normale Leben reicht Plus und Minus aus. Natürlich ist es so, dass wir als Menschen ja immer so bestrebt sind, etwas mehr haben zu wollen. Ich möchte jetzt nicht unbedingt das Wort Habgier und Sammelleidenschaft oder sowas angeben, aber es geht so in diese Richtung und das verlangt dann nach etwas besseren Rechenoperationen. Ja? Das heißt also, die Multiplikation und Division, die kommt dann so langsam aber sicher ins Spiel. Prozentrechnungen, um Statistiken erstellen zu können, um einen schnellen Überblick zu haben, was so vielleicht den Besitz oder vielleicht die Schulden anderer angeht. Wenn ich zum Beispiel ein Besitzer wäre in einer Apfelplantage und ich wüsste, ich ernte jeden Tag 1000 Stiegen mit jeweils 12 Äpfeln, ja, die zählt man nicht einzeln, ja, da macht man sich das schon ein bisschen einfacher. Jetzt könntet ihr euch natürlich fragen, warum erzählt er uns das eigentlich alles hier? Vielleicht will er ja eine Überleitung schaffen zu diesem Gleichnis vom reichen Kornbauern oder vielleicht, was das Sammeln unnützer Dinge angeht, die vielleicht dann von Motten und Rost zerfressen werden, wie wir das alles so kennen. Ja? Aber nee, das will er nicht. Nee. Es soll um Zahlen tatsächlich gehen und auch um die Zahlensymbolik der Bibel. Um diese Zahlensymbolik so richtig verstehen zu können, dann muss man wissen, dass die Hebräer zwar Zahlen nutzten, also die alten Hebräer, ja, aber sie ausschließlich aus ihrem Alphabet generierten. Das heißt also, so wie das bei uns üblich ist, mit A, B, C, ja, und wir würden dann sagen, A ist die 1, B ist die 2, C ist die 3, so haben die das im Grunde genommen auch gemacht. Also um es ganz konkret zu sagen, Aleph war die 1, Bet die 2, Gimel die 3. Das ging dann so weiter bis Jod, das wäre also, was auch unser J ist, auch der 10. Buchstabe, das wäre dann die 10. Und ab dann geht es in 10er Schritten weiter, 20, 30, 40 bis zur 100 und danach anschließend in 100er Schritten. Das heißt also, bei 400 ist dann Schluss, mehr gibt das hebräische Alphabet einfach nicht her. Und daraus kann man natürlich jetzt auch bestimmte Worte kreieren. Aber dazu vielleicht später. Man benutzte also die Buchstaben, um Zahlen zu benennen. Und Zahlen, die das Alphabet nicht hergibt, die werden addiert. Also nicht, wie das jetzt bei uns wäre, wenn wir zum Beispiel, nehmen wir die Zahl 13 hätten, dass wir dann sagen, wir nehmen dann praktisch die 1 als die 10er-Stelle und setzen dann hinten praktisch die 3 als die 1er-Stelle. So machen die das nicht. Die nehmen also das J für die 10 und setzen Gimel für die 3 dazu, wird addiert 13. Das ist also eine relativ einfache Geschichte. Und da nun jede Zahl und jeder Buchstabe und jede Buchstabenkombination ja auch eine geheime Botschaft in sich tragen könnten, ja, vermutet man natürlich, dass da relativ viel kodiert wurde in der Bibel. Wenn wir dann noch berücksichtigen, dass die hebräische Schriftsprache ja nur eine Konsonantensprache ist, das heißt also Vokale werden erst beim Lesen, Sprechen eingefügt, dann ist das natürlich umso schwieriger, weil das dann diese Bandbreite ermöglicht, beziehungsweise also eine wahnsinnige Bandbreite eröffnet, was wohl was so richtig bedeuten könnte. Wenn wir zum Beispiel den Namen David nehmen, dann wird der praktisch nur DWD geschrieben und das D steht für die 4, W für die 6, D wieder für die 4 und das macht zusammen 14. Und deshalb hat David die Zahl 14. Das heißt also, überall da, wo eine 14 in der Bibel auftaucht, könnte es was mit David zu tun haben. Und das weckt natürlich Neugier und Spannung. Und auch deshalb feierte der Autor Dan Brown mit Sakrileg, Illuminati und anderen Büchern große Erfolge. Auch hier spielten Kodierungen aus einer Mischung von Fiktion und Geschichtsrealität eine große Rolle. Wen wundert's? Vater, Mathematikprofessor, die Mutter, Kirchenmusikerin, das heißt also Naturwissenschaft und Religion prallen da aufeinander und in so einer Symbiose ergeben sich dann halt solche Werke, wie sie der Sohn geschrieben hatte, also ihr Sohn. Biblische Zahlensymbolik befasst sich aber in der Hauptsache mit der symbolhaften Deutung von Zahlen und Worten, die im Verborgenen zu liegen scheinen. Das Wort Symbol kommt vom griechischen Symbolon und das ist sowas wie ein Begriffsträger oder ein Zeichen, würde man heute sagen. Früher hat das noch ein bisschen mehr ausgedrückt. Und der Fisch, der ist ja nun auch nicht wirklich ein Nachfolger Christi und das Auto, an dem er klebt, auch nicht. Er soll halt nur darauf hindeuten, er soll es also symbolisieren. Kurioserweise verliert aber auch diese Symbolisierung nicht ihre Deutung, wenn ich jetzt mein Fahrzeug einem überzeugten Atheisten borge und der damit durch die Gegend fährt. Das heißt also, diese Deutung bleibt dann bestehen. Und so ist es vielleicht auch in der Bibel, dass bestimmte Sachen eine Aussage in uns wecken, die sie vielleicht gar nicht haben. Während meines Gemeindepädagogikstudiums in Drübeck, vielleicht war der eine oder andere schon mal in dieser Klosteranlage, da wurde das zwischen 2004 und 2007 das komplette Gelände rekonstruiert, neu angelegt. Der Architekt, der entschied sich dafür, die alte Treppe, die zu dem Kloster führte, so wieder herzustellen, wie sie war, halt nur neu anlegen. Und das tat er ganz bewusst. Das Kloster liegt etwas tiefer als das umgebende Gelände. Und er hat sich dazu entschieden, das so beizubehalten, 2x7 Stufen mit einem Absatz dazwischen. Und nicht einfach so, weil das halt schön aussieht, sondern weil dahinter eine Aussage steckt. 2x7 ergibt ja bekanntlich 14, das haben wir vorhin schon mal gehört mit David. Und die 14, die hat in der biblischen Symbolik eine besondere Bewandtnis. Wir können das ja mehrfach lesen, wenn es da um die Genealogie von Jesus geht. Ja, wir haben diese 3x14, diese Abschnitte, die im Grunde genommen auf Jesus hinweisen, wo das dann zu David über das Exil geht. Und man muss dabei nicht unbedingt berücksichtigen, welche Linie man nimmt, ob die Adoptivlinie von Josef oder von Maria. Beide führen dorthin, jeweils 14 Generationen und das dreimal. Und die 2 mal 7, warum dieser Absatz dazwischen ist, ist auch relativ schnell erklärt. In der biblischen Zahlensymbolik bedeutet die 7 die Vollendung. Und wenn man jetzt mal überlegt, die Schöpfung, 7 Tage, dann die Schöpfung beendet, gelebt und beendet durch die Menschen letzten Endes oder verursacht durch die Menschen mit der Sintflut. Das heißt also, hier war eine komplette Phase abgeschlossen. Dann kam ein Neubeginn, das wäre also jetzt dieser Absatz und jetzt kommen die nächsten 7 Stufen. Und das ist das Kommen Jesu in unsere Welt, was ja wirklich mehr als nötig war und eigentlich immer noch sehr, sehr nötig ist, wenn man das so überlegt. Und würde dann wieder abgeschlossen sein mit dieser Wiederkehr, mit der wir ja alle rechnen. Nach dem Prolog des Johannesevangeliums war ja Jesus auch, also nicht als Mensch, sondern als Gott, war er ja dabei von Anbeginn. Ja, das Johannesevangelium bezeugt uns das. Nehmen wir einfach mal die Zahl 4. Und betrachten uns die. Die Zahl 4 ist in ihrer Bedeutung schon sehr, sehr alt und wurde früher eigentlich eher geschrieben als ein Pluszeichen. Also einfach nur zack, zack, fertig. Ja, heute machen wir noch diesen einen Strich dran. Und diese 4, die symbolisiert eigentlich wirklich ja, sehr viel. Die Längsachse zeigt von oben her, vom Göttlichen, nach unten zur Schöpfung, da wo wir leben. Und die Querlinie bezeichnet das Männliche und Weibliche. Und genau dieser Schnittpunkt in der Mitte, das ist das, was wir als Leben bezeichnen. Das heißt also, hinter manchen Zahlen steckt schon wirklich viel Inhalt oder in manchen Zahlen. Bezeichnend sind aber auch solche Zahlendopplungen in der Schrift, die man auf Anhieb nicht unbedingt immer gleich durchschaut. Als Josua bei der Erkundung des versprochenen Landes mit seinem Freund Kaleb loszog, da waren auch noch weitere 10 unterwegs, also insgesamt 12 Kundschafter. Alle hatten die gleichen Eindrücke geschildert, doch nur Josua und Kaleb, die sprachen sich für diese Landnahme aus, die anderen 10 dagegen. Kurz darauf starben sie. Vergleicht man die eben gerade geschilderte Geschichte mit dem Werdegang vom Süd- und Nordreich Israels, dann kommt man plötzlich auf genau die gleiche Situation. Die beiden Stämme, die das Südreich bilden, überlebten, während die 10 Stämme des Nordreiches im Exil dann mehr oder minder untergingen. Kann man sich natürlich fragen, ist das ein Zufall oder ist da irgendeine Verbindung da drin? Und mag man, wie gesagt, manchen Studierenden der Bibel glauben, dann steckt eben unsere Bibel wirklich tatsächlich voller Kodierungen und geheimer Botschaften. Die menschliche Fantasie, die tut sicherlich ihr Übriges dazu, um Dinge auch hineinzuinterpretieren, die vielleicht gar nicht so beabsichtigt sind oder waren. Es erinnert mich so ein wenig an die Zeit der 70er, als man krampfhaft alle möglichen Schallplatten und Kassetten und Tonbänder rückwärts abspielte, um da irgendwelche Botschaften da drin zu entdecken. Der eine oder andere kennt das vielleicht noch. Und was da nicht alles versucht wurde. Der Mensch ist eben tatsächlich in der Lage, dank seiner Fantasie, wenn er den Start- und Endpunkt einer Sache kennt, so das Zwischendrin so ein Stückchen aufzufüllen. Und gerade so entstandene Halbwahrheiten, die halten sich dann sehr, sehr hartnäckig, fast so wie Verschwörungstheorien. Und ganze Gruppen von Gläubigen rechneten alle möglichen Angaben in der Bibel aus und nach. Ob das nun Weltuntergangsszenarien waren oder irgendwelche andere Prophetien, Und gerade im Zeitalter des Computers, da darf man auf, naja, wir nennen sie mal Entdeckungen gespannt sein. Jede erwähnte Zahl, jedes Wort in der Bibel könnte demnach eine tiefe Bedeutung haben. Könnte. Leider geht bei der Suche nach solchen Details stets der Gesamtüberblick verloren. Das Große und Ganze steht überhaupt nicht mehr im Fokus unserer Betrachtung und wir verlieren uns in Nichtigkeiten, Dinge, die uns im Grunde genommen überhaupt nicht großartig weiterhelfen. Was übrig bleibt, ist dann das, was man bestenfalls noch als christlich bezeichnen kann. Ihr kennt ja diesen Spruch, wenn was nicht so richtig rot ist, dann ist es rötlich, wenn was nicht so richtig blau ist, dann ist es bläulich und wenn einer kein richtiger Christ ist, dann ist er christlich halt. Warum bleiben wir nicht einfach bei dem, was wir geschrieben zur Verfügung haben? Wir haben doch gar keine andere verlässliche Quelle. Wir haben nur das, was aufgeschrieben ist. Alles wird theologisch zerpflückt und einer fragwürdigen Beweisbarkeit unterzogen, so eben auch in weiten Teilen angeblich moderner Theologie. Und dabei entzieht sich doch der Hauptgegenstand dieser wissenschaftlichen Disziplin, nämlich Gott selbst, jeder Beweisbarkeit. Unsere klugen Theologen, denn das sind sie ja wirklich, ja, also ich will da niemanden kleinreden, die machen da kaum eine Ausnahme, was diese Beurteilung biblischer Texte und Überlieferungen angeht. Das Fehlen bestimmter Aussagen in einem oder mehreren Evangelien bringt sie dann zu dem Schluss, dass da vom Autor irgendetwas hinzugedichtet wurde. So zum Beispiel die Kindheitsgeschichte Jesu. Und es ist doch ein Fakt, dass jeder erwachsene Mensch eine Kindheitsgeschichte hatte. Dazu muss man noch nicht mal studiert haben, um das zu begreifen. Ob sie nun aufgeschrieben wurde oder nicht, ist dabei völlig egal. Ich habe beispielsweise als Kind meiner Mutter ab und zu auch mal Kleingeld für Süßigkeiten aus dem Portemonnaie gestohlen. Das ist nirgends aufgeschrieben, aber ich weiß definitiv, dass das wahr ist. Vielleicht nicht gut, aber es ist wahr. Was bringt uns also unser gesamtes, gesammeltes Halbwissen aus Theologie, Biologie, Archäologie? Es ist eine nette Übung für den Verstand, regt zum Nachdenken an, weitet den Horizont. Dieses Wissen bringt uns aber kein Stück näher zu Gott, nicht einen einzigen Millimeter. Und manchmal entfernt es uns vielleicht sogar eher. Nachfolge ist keine Wissensangelegenheit. Wie ich es schon des Öfteren betonte, verwechseln wir in unserem Leben immer wieder Ursache mit Wirkung, vertauschen also deren Plätze. Wenn ich der Ursache, nämlich Gott, absolutes Vertrauen schenke, mein stolzes Herz öffne und meinen Verstand auf Gott ausrichte, dann öffnen sich die Jalousien, die unsere überzogene Intelligenz und unser angesammeltes Scheinwissen allmählich so heruntergelassen haben. Wir haben dann den natürlichsten Bezug zu Gott verloren und versuchen ihn nun krampfhaft über den Verstand und mit christlicher Literatur wiederherzustellen. Werft mal einen Blick auf oder in eure Bücherregale. Ich vermute mal, das sieht nicht viel anders aus als bei uns. Viele, viele Bibelübersetzungen, ganz viele Sachbücher, was in die Hunderte geht, die sich alle so um die Bibel herumdrehen. Generell ist das eine gute Sache. Es ist wirklich eine gute Sache, so wie Lukas uns das vorhin auch schon gesagt hat. Es taugt aber eben nicht als Äquivalent für dieses verlorene kindliche Urvertrauen, welches nämlich völlig ohne Spezialwissen auskommt. Erinnert euch mal, so ihr welche habt, an eure Kinder, als sie noch ganz klein waren. die richtige Reihenfolge. Erst das Fundament und dann das Haus darauf. Kinder, die in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, die leben normalerweise in dieser richtigen Reihenfolge von Ursache und Wirkung, also vom Urvertrauen zu Gott und Eltern und darauf aufbauend dann diese stetige Wissensaneignung, aus der Glaubensgewissheit entsteht. Wenn ihre Lebenswege, also die der Kinder, sie manchmal auf Nebenwege führt, das Fundament ist trotzdem gelegt. Beim Hausbau selbst, da können wir ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Bauen müssen sie es aber selbst. Einen stellvertretenden oder gar vererbten Glauben, den gibt es halt nicht. Wir sollten aber bei solchen Sachen nicht immer gleich an andere denken, einfach mal einen Blick in uns selbst werfen. Wie sieht denn überhaupt mein innerstes Glaubensfundament aus? Bröckelt da was? Dann habe ich die Möglichkeit und kann Gott bitten um ja eigentlich dringend anstehende Sanierungsarbeiten. Und man müsste vielleicht auch mal den Mut haben, dieses unsichtbare Schild Betreten der Baustelle verboten mal wegzunehmen. Ich meine, wir können uns doch sowieso nur gegenseitig was vormachen. Gott weiß doch längst, wie es in uns aussieht. Und das nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern wirklich hilfsbereit zur Seite stehend, eigentlich darauf wartend, dass wir ein Ja dazu sagen. Vielleicht sieht dein innerstes Glaubensfundament aber auch so richtig gut aus und ist so richtig toll in Schuss. Dann kannst du Gott darum bitten, dass er dich praktisch mit seiner Weisheit beschenkt. Ein Leben lang. Und die kannst du auf dieses Fundament aufbauen. Neben deinem ganzen angesammelten Wissen aus den Fachbüchern, die nicht schlecht sind. Aber das Wichtigste ist, man muss diese Weisheit von Gott auch leben. Nicht nur darum wissen, ja, es gibt ja diesen bekannten Spruch, das Wissen darum, dass mir Medizin hilft, nützt ja gar nichts. Also wenn, dann muss ich es auch mal nehmen. Ja. Und so ist das auch hier. Ich muss schon Gott in Anspruch nehmen. Und wir dürfen das ja sogar. Wenn man das Wort heilig am besten irgendwie in seine Bedeutung übersetzen wollte, dann müsste man es mit unverletzlich übersetzen. Das ist genau das, was dieses Fundament nämlich schafft. Eine gewisse Unverletzlichkeit. Wir sind geheiligt. Auch das hat Lukas vorhin schon gesagt. Ich habe mich eigentlich so ein Stückchen gewundert. Er hat gar nicht so viele Infos gehabt und hat im Grunde genommen eigentlich schon fast alles gesagt. Es kann natürlich sein, wenn man sich dann an solche ganz einfachen Dinge hält, wenn man vielleicht mal versucht, so sein christliches Urvertrauen aus Kindertagen einfach mal wieder neu zu beleben, dass man nicht unbedingt beim Bibelquiz immer so ganz vorn mit dabei ist. Es kann natürlich auch sein, dass man keine hochtrabenden theologischen Reden irgendwie führen kann. Aber eines wirst du auf alle Fälle damit erreichen. Dein Umfeld wird es dir abspüren, dass du wirklich ein Kind Gottes bist. Kein Überchrist oder Moralapostel, der alles besser weiß. Wie Jesus eben auch nicht blind irgendwelchen gesellschaftlichen Trends folgend, aber trotzdem stets der Welt und den Menschen zugewandt. Jemand hat die Christusnachfolge einmal treffend so beschrieben. Ich finde, das ist ein sehr schönes Bild. Den Kopf schon jetzt im Himmel, aber die Füße noch fest auf der Erde. Und dazu helfe uns Gott. Amen.